SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Es ist das Ergebnis in der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich, mit dem viele gerechnet hatten. Der extrem rechte Rassemblement National triumphiert. 12 Millionen Menschen haben diese Partei gewählt. Dreimal so viele wie 2022. Die Rechnung von Präsident Emmanuel Macron ist also nicht aufgegangen. Er hatte nämlich gehofft, dass sein Mittebündnis den Rechtsruck aufhalten kann. Doch das Regierungslager kommt auf etwa 21% und damit abgeschlagen nur auf Platz 3. Hinter dem linksgrünen Wahlbündnis Neue Volksfront. Klarer Sieger ist der Rassemblement National. Die Partei von Marine Le Pen kommt auf rund 34%. Und sie sieht darin einen Sieg der Demokratie.
Die Demokratie hat gesprochen. Die Franzosen haben uns an die Spitze gewählt und das Macron-Lager quasi ausgelöscht. Die große Wahlbeteiligung macht dieses Ergebnis umso wertvoller. Die Franzosen haben Zeugnis darüber abgelegt, dass sie nach 7 Jahren der Missachtung und Zersetzung ein neues Kapitel aufschlagen wollen.
Für Frankreichs Premierminister Gabriel Attal aus dem Macron-Lager ist das Ergebnis ein Schlag in die Magengrube.
Die Lektion des heutigen Abends ist, dass der Rassemblement National vor den Toren der Macht steht. Niemals in unserer Geschichte ist die Nationalversammlung, unser Parlament, so sehr Gefahr gelaufen, von der extremen Rechten dominiert zu werden.
Wie nun die Machtverhältnisse in der französischen Nationalversammlung in der Zukunft aussehen werden, entscheiden die Franzosen am kommenden Sonntag. Dann findet die zweite Runde der vorgezogenen Parlamentswahl statt. Worauf es dann ankommt, erklärt unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta.
Da nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt wird, bekommt nur derjenige einen Sitz im Parlament, der entweder in der ersten Runde die absolute Mehrheit in seinem Wahlkreis errungen hat oder aber in der Stichwahl als Bestplatzierter abschneidet. Nach dem Prinzip The winner takes it all. Das linke Bündnis hatte bereits im Vorfeld angedeutet, sich in allen Wahlkreisen zurückziehen zu wollen, wo ein Macron-Kandidat besser platziert ist, um den Rassemblement National zu schlagen. Diese Haltung wurde am Abend offiziell bestätigt. Raphael Glücksmann, der Wortführer der Gemäßigten innerhalb des Linksbündnisses, sagte mit Blick auf die bevorstehende Stichwahl: Das ist ein Referendum über folgende Frage. Wollen wir, dass die extreme Rechte das erste Mal in diesem Land die Macht an den Urnen ergreift?
C'est cela la seule question qui compte.
Beschwörend klangen diese Worte, hatte doch Präsident Macron im Wahlkampf immer wieder das linke Bündnis für genauso gefährlich erklärt wie das extrem rechte. Erst spät am Abend dann gab Premier Attal grünes Licht. Auch das Präsidentenlager ist nun umgekehrt dazu bereit, seine Kandidaten zurückzuziehen, sollte ein Kandidat der linken Volksfront bessere Chancen haben, gegen den RN zu gewinnen.
Nach Deutschland, wo mit der AfD auch eine extrem rechte Partei die Schlagzeilen am Wochenende bestimmt hat. In der Essener Grugerhalle fand der Bundesparteitag statt. Zum Abschluss hat der wiedergewählte AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla als Ziel einen Wahlsieg im Bund ausgegeben. Die AfD müsse deutschlandweit stärkste Kraft werden, hat er in seiner Rede vor den rund 600 Delegierten in Essen gesagt. Erst einmal im Blick stünden jetzt die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September. Darin waren sich das AfD-Führungsduo Chrupalla und Alice Weidel einig.
Im Osten muss für uns die Sonne der Regierungsverantwortung aufgehen. Das muss für uns die Aufgabe sein der nächsten Monate.
Wir sind hier, wir sind eine Partei in Deutschland, wir sind eine Partei für Deutschland, in der Mitte Europas, und wir werden auch nicht mehr weichen.
Die AfD-Bundesvorsitzenden auf dem Parteitag in Essen. Und damit zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland.
SWR aktuell, Euro 2024.
Na, da muss aber jemand ganz gut Luft geholt haben vor diesem Schrei. So hörte sich das gestern am späten Abend bei den spanischen Sportreportern an. Der haushohe Favorit Spanien hat das Achtelfinale gegen Georgien mit 4:1 gewonnen, nachdem das Team sich zunächst schwer tat und nach einem Eigentor sogar 0:1 zurücklag. Dani Olmo, der Torschütze zum 4:1, spielt beim Bundesligisten RB Leipzig und freut sich jetzt auf das Viertelfinale gegen seine deutschen Freunde, wie er sagte. Denn am Freitag geht es gegen das DFB-Team. Und das wird besonders, dieses Spiel. Das meint auch der spanische Mittelfeldspieler Rodrigo Rodri.
Naja, sie spielen zu Hause, aber ich bin sicher, dass sie nicht glücklich sind, gegen uns zu spielen. Wir müssen auf ganz hohem Niveau spielen, müssen zeigen, was wir können, mit unseren Fans im Rücken, aber wir müssen unser Bestes geben.
Und schon vorher hatte sich gestern England für das Viertelfinale qualifiziert, das 2:1 gegen die Slowakei, mussten sich die Engländer allerdings hart erarbeiten, berichtet unser EM-Reporter Jan Wochner.
Dieses Fußballspiel war nichts für schwache Nerven. Lange sah alles nach einer großen Überraschung aus. Außenseiter Slowakei führte durch das Tor von Ivan Schranz nach einer knappen halben Stunde verdient mit 1:0. England suchte nach Antworten, spielte aber erst spät, zwingend und richtig torgefährlich. Der Ausgleich, ein spektakuläres Tor von Jude Bellingham. In der 6. Minute der Nachspielzeit traf er per Fallrückzieher zum 1:1. In der Verlängerung dann hatte England das bessere Ende. Harry Kane köpfte sein Team ins Viertelfinale gegen die Schweiz und sorgte für englische Jubelstürme auf Schalke.
Heute Abend gehen die Achtelfinalbegegnungen bei der Fußball-Europameisterschaft weiter. Ab 18 Uhr spielt Frankreich gegen Belgien und um 21 Uhr ist dann Anstoß für die Partie Portugal gegen Slowenien.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dicke Wolken bringen wieder Schauer, örtlich auch Gewitter bei Höchsttemperaturen von 16 bis maximal 23 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es läuft nicht rund in der deutschen Wirtschaft. Mit einem Mini-Wachstum soll es dieses Jahr zwar ein wenig aufwärts gehen, aber eben maximal nur 0,4%. Schuld daran ist, dass Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig ist, hört man immer wieder. Es gibt zu viele Wachstumsbremsen. Und damit wollen wir uns in dieser Woche im SWR Aktuell Infodate am Morgen beschäftigen. Ein Beispiel ist die überbordende Bürokratie, die die Beschäftigten gerade in kleinen Betrieben von der eigentlichen Arbeit abhält. SWR-Reporter Johannes Riedel war in einem Friseursalon in Biberach.
Waschen, schneiden, föhnen. Das Friseurhandwerk ist eigentlich einfach zu beschreiben. Es zu betreiben ist komplizierter. Das sagt Friseurmeister Dirk Reisacher aus Biberach. Er hat einen Salon mit 16 Angestellten. Gut 6 Stunden pro Woche arbeitet er im Büro. Buchhaltung, Löhne, Bestellungen. Alles rund um den Salon. Friseursalons sind meist kleine Unternehmen. Da schlage der bürokratische Aufwand prozentual stärker durch als in anderen Branchen, so Reisacher. Zum Beispiel, wenn es um Gesundheit, Hygiene oder Arbeitssicherheit geht.
Die Gefährdungsbeurteilungen sind bei uns in 52 Stück an der Zahl, die wir erarbeiten und dann mit unseren Mitarbeitern besprechen müssen und auch das dokumentieren.
Nächstes Beispiel, die Vorschriften zur Bekämpfung von Schwarzarbeit. Wenn ein Friseurbetrieb ein digitales Kassensystem angeschafft hat, um alles sauber zu dokumentieren, mit der Pflicht, einen Kassenbon auszustellen.
Das kam alles scheibchenweise hintereinander, sodass wir immer entweder neue Kassen beschaffen mussten oder digitale Updates gemacht werden mussten. Das sind natürlich zusätzliche Kosten für die Betriebe, die eine digitale Kasse führen.
Im Alltag kämen weitere bürokratische Hindernisse dazu, erklärt der Friseurmeister, der zum Landesvorstand der Friseurinnung Baden-Württemberg gehört. Die digitale Krankmeldung funktioniere nur zwischen Ärzten und Kassen. Kleinbetriebe müssten die Informationen mühsam abfragen, sagt Reisacher. Aufwendig, wie Erhebungen zu Preisen, Tarifen oder Mitarbeitern, die Statistisches Landes- und Bundesamt regelmäßig von den Friseuren fordern. Alles Zeit, alles Geld. Und das in einem Gewerbe, in dem der Stundensatz am unteren Ende der Handwerksskala liegt und das sich schwer tut, Preissteigerungen weiterzugeben. Überregulierung, die für Friseurfrust sorgt. Dabei sei es doch ein so schöner Beruf. Dirk Reisachers Mitarbeiterinnen in Biberach teilen seine Begeisterung dafür, die Kundschaft zu stylen.
Das ist meine Leidenschaft und man macht Menschen glücklich.
Es ist doch toll, wenn man Leute glücklich machen kann, wenn man Leute verschönern kann.
Diese Kundinnen sind überrascht zu hören, dass der Chef fast ein Sechstel seiner Arbeitszeit mit bürokratischen Dingen verbringt.
Typisch deutsch. Ist halt bei uns so. Wird immer mehr, wird nicht weniger.
Unmöglich, aber das ist überall so.
Das ist nur furchtbar, das ist so übertrieben, das muss abgebaut werden.
Das fordert auch die Friseurinnung Baden-Württemberg. Und Dirk Reisacher würde sich freuen, wenn Ämter auch ihre Hausaufgaben machen würden.
Zum Beispiel müssten wir eigentlich seit 2020 dem Finanzamt melden, welches Kassensystem wir benutzen. Aber das Meldeformular, das wir benutzen sollten, wurde immer noch nicht erstellt. Wir warten darauf und man sieht also, auch der Gesetzgeber kommt seinen Pflichten nicht immer pünktlich nach.
Immerhin. Ein Formular, das es nicht gibt, muss man nicht ausfüllen. Trotzdem, der Papierkrieg für die Friseure geht weiter.
Die Bürokratie ist also eine der Wachstumsbremsen für die deutsche Wirtschaft. Darum geht es bei uns diese Woche. Und morgen früh im SWR Aktuell Infodate, da schauen wir auf die hohen Energiepreise, die ebenfalls die Wirtschaft ausbremsen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird,
ist die Rentenerhöhung, die in Kraft tritt. Die Bezüge für die mehr als 21 Millionen Menschen im Ruhestand in Deutschland steigen um 4,57%. Hans-Joachim Viehweger.
Basis für die Berechnung ist die Entwicklung der Löhne und Gehälter in Deutschland. Zu einem kleinen Teil wird auch berücksichtigt, wie sich die Zahl der Rentenbezieher im Vergleich zur Zahl der Beitragszahler entwickelt. Das Besondere in diesem Jahr, erstmals seit der Wiedervereinigung steigen die Renten in Ost- und Westdeutschland gleich stark an. Im vergangenen Jahr war die Berechnung vollständig angeglichen worden. Für Menschen, die mindestens 35 Versicherungsjahre aufweisen können, hat die Deutsche Rentenversicherung übrigens zuletzt eine durchschnittliche Altersrente von rund 1.550 Euro errechnet. Damit ergibt sich nun ein durchschnittliches Plus um etwa 70 Euro.
In München entscheiden heute die Richter des Verwaltungsgerichts über eine Klage der bayerischen AfD. Der Landesverband wehrt sich gerichtlich gegen die Beobachtung durch den bayerischen Verfassungsschutz. Aus München Johannes Reichert.
Darf die AfD in Bayern vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet werden? Zu dieser Frage haben die Richter des Münchner Verwaltungsgerichts Tausende von Akten und Belegen des Verfassungsschutzes überprüft. Jedoch weniger als ursprünglich gedacht. Aus 9 angesetzten Prozesstagen wurden 3. Denn anders als in vorigen Prozessen zur selben Thematik hat die AfD keine zusätzlichen Beweisanträge gestellt. Schon zum Auftakt prognostizierte AfD-Landeschef Stefan Protschka eine Niederlage seiner Partei im Hauptverfahren und kündigte an, gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz weiter zu ziehen vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.
Ungarn übernimmt von heute an die EU-Ratspräsidentschaft. Das Land hat damit die Verantwortung, Themen und Gesetze voranzubringen. Regierungschef Viktor Orbán ist allerdings ein großer Kritiker der Europäischen Union. Mit Sorge beobachtet man in der EU seinen russlandfreundlichen Kurs und seine Ablehnung von Migration. Polizisten in Rheinland-Pfalz bekommen von heute an mehr Geld. Nach Angaben des Innenministeriums in Mainz steigt die Polizeizulage von bislang 132 auf 180 Euro im Monat. Armin Angele.
Diese Zulage erhalten Polizisten zusätzlich zu ihrem Gehalt, als Ausgleich für die besonderen Belastungen des Berufs. Innenminister Ebling teilte mit, es seien die Sicherheitsbehörden, die sich tagtäglich für uns allen körperlichen und verbalen Angriffen, aber auch Angriffen auf die Demokratie entgegenstellten. Die erhöhte Zulage sei ein sehr bedeutendes Signal der Wertschätzung und Anerkennung für die Polizei. Die Erhöhung der Zulage gilt auch für Beamte der Feuerwehr und im Justizvollzug sowie für Mitarbeiter des Verfassungsschutzes.
An den 4 baden-württembergischen Unikliniken gehen ab heute wieder Pflegekräfte, Verwaltungsmitarbeiter und Servicepersonal 3 Tage lang in den Warnstreik. Betroffen sind die Kliniken in Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen. Eine Notdienstversorgung ist an allen Standorten gewährleistet. Stefanie Geißler.
Größter Knackpunkt im Tarifkonflikt mit den Unikliniken sei nach wie vor der Faktor Arbeitsbelastung, heißt es von Verdi. So fordert die Gewerkschaft zum Beispiel ein Lebensphasenkonto. Das bedeutet, die Beschäftigten bekommen pro Jahr 5 Tage gutgeschrieben. Die können sie entweder sammeln und irgendwann eine Auszeit nehmen, früher in Rente gehen, Angehörige pflegen oder sich die Tage in Gehalt auszahlen lassen. Diesen und weitere Ansätze lehnen die Arbeitgeber aber ab. Das sei zu teuer und verschärfe den Fachkräftemangel, heißt es von den Kliniken. Die Gewerkschaft argumentiert, dass umgekehrt ein Schuh draus werde, je belastender die Arbeitsbedingungen, desto weniger Menschen hätten Lust, den Job zu machen oder retteten sich in Teilzeitarbeit.
Ab heute können Cannabis-Anbauvereinigungen ihre Zulassung beantragen, auch im Südwesten. Landesweit ist in Baden-Württemberg dafür das Regierungspräsidium Freiburg zuständig. Das Land rechnet mit mehreren 100 Anbauvereinigungen. Knut Bauer.
Deren Zulassung unterliegt nach Angaben von Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha strengen Vorgaben. Der Anbau in den Vereinen sei nur zum Eigenkonsum für Erwachsene erlaubt, Kinder und Jugendliche dürften nicht konsumieren. Außerdem seien Werbung und gewerblicher Betrieb untersagt, so der grünen Politiker gegenüber dem SWR. Während das Regierungspräsidium Freiburg die Zulassung regelt, ist das Regierungspräsidium Tübingen für die Überwachung zuständig. Grundlage ist das seit 1. April geltende Konsum-Cannabis-Gesetz des Bundes.
Ganz schön viel Bürokratie für das legale Kiffen. Immerhin haben sich diese Cannabis-Anbauvereine lustige Namen ausgedacht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Anmerkungen von Efi Seibert.
Auf Neudeutsch werden diese Anbauvereine Cannabis Social Clubs, also CSCs genannt. In Rheinland-Pfalz hatten sich bis Freitag schon 17 solcher Vereine eingetragen. Wesentlich mehr stehen in den Startlöchern. Sie haben sich ganz lustige Namen gegeben, wie Cannabis Gold in Trier oder Green Love in Lamsheim. In Baden-Württemberg vergibt das Regierungspräsidium Freiburg die Lizenzen landesweit. Dort müsste sich auch der Holy Green Paradise Social Club aus Lahr anmelden. Holy Green Paradise, heiliges grünes Paradies, also das sind mal neue Namen für Vereine, aber es sind ja auch Social Clubs. Weniger flockig wird es dann bei den Behörden. Die checken nicht nur wochenlang diesen Antrag auf Lizenz, sondern auch das Gesundheits- und Präventionskonzept der Vereine. Dazu den Abstand zu Kitas und Schulen und vieles mehr. Auch die Qualität des Cannabis wird regelmäßig überprüft. Das könnte dann vielleicht der gemütlichere Teil werden, wenn der Mann oder die Frau vom Amt zum Probekiffen vorbeischaut.
Anmerkung von Evi Seibert.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.